Wenn die Anziehungskraft des Mondes bewirkt, dass das Wasser angezogen wird, warum gibt es dann auf der abgewandten Seite des Mondes ebenfalls einen Tidenhöchststand? Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft. Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist mein deutschsprachiger Podcast mit Inhalt für Seglerinnen und Segler. Bei mir ist heute der 31. Juli und wenn man sich das Wetter anschaut, dann ist es zumindest in Österreich eine mittlere Katastrophe heuer im Sommer. Also ich glaube, es wird ein Rekord-Juli oder ein Rekord-Sommer mit hauptsächlich Regen. Also die Hitzewellen, von denen immer die Rede ist, die lassen heuer ein bisschen aus. In der heutigen Episode geht es um die Gezeiten, aber zuvor möchte ich euch da noch an mein Buch erinnern. Und zwar ist es bereits im Mai erschienen. Ich habe ein Buch geschrieben, wie manche Hörer von euch vielleicht schon aus den letzten Podcasts wissen, und zwar über meine Segelfahrt von Kroatien bis nach Island und retour. Und wie gesagt, das Buch ist bereits im Mai erschienen. Es trägt den Titel Allein nach Island über den Atlantik. Und es ist überall im Buchhandel erhältlich. Das Ganze gibt es als Paperback und auch als E-Book. Und ihr bekommt hier wirklich eine geballte Ladung, also sehr viel Text. Und es sind auch ein paar Seekarten drinnen. Und die Seekarten, die gibt es auch als PDF, die man sich dann in hochauflösender Form anschauen kann. Und der Link zu den PDFs, den findet ihr im Impressum des Buchs. Und weil das Ganze wieder ein längerer Podcast wird, will ich da auch gar nicht zu viele Vorreden halten und gleich direkt zum Thema kommen, nämlich zum Thema Gezeiten. Und alle Segler werden dabei an ein paar bestimmte Dinge denken, nämlich an, ja, woran denn? Nämlich an das Arbeiten mit Gezeitentabellen und auch an den Stromatlas natürlich. Und die Frage ist natürlich, naja, wozu brauchen wir das Ganze? Naja, im Mittelmeer eher weniger, nachdem wir alle wissen, dass dort die Gezeiten natürlich etwas zurückhaltend sind. Aber in Gezeitenrevieren selbst ist das dann ganz anders, eben wegen dem Tidenhub, der teilweise sehr hoch werden kann oder der Unterschied sehr groß wird. Und natürlich auch wegen den Strömungen, die entstehen können, die teilweise sehr gefährlich werden können, je nachdem, wo man sich befindet. Aber so ein Segelboot ist ja relativ langsam, auch mit Motor kann man da auch nicht allzu schnell fahren. Und wenn dann die Gezeitenströme einige Knoten annehmen, dann kann das durchaus sogar gefährlich werden, weil man unter Umständen gar nicht mehr, auch mit dem Motor, nicht mehr gegen die Zeiten ankommt. Darum geht es aber heute nicht. Und zwar möchte ich nicht in den Gezeitentabellen herumsuchen und ich möchte auch nicht beschreiben, wie man das Ganze berechnet. Dafür gibt es genügend Literatur natürlich, beziehungsweise vielleicht widme ich dem Ganzen natürlich auch einmal einen Podcast. Aber heute möchte ich eigentlich darüber sprechen, was eigentlich tatsächlich die Ursache für unsere Gezeiten ist. Und in jedem Gezeitenkurs bekommt man normalerweise natürlich die Erklärung, ja, das ist die Anziehungskraft vom Mond und so weiter, und dann ist das Thema auch schnell beendet. Ja, die Sonne kommt dann vielleicht auch noch vor. Aber wenn man ein bisschen genauer darüber nachdenkt, dann ist diese Erklärung vielleicht ein bisschen unbefriedigend. Und das möchte ich heute genauer untersuchen. Und zwar möchte ich die Fragestellungen beantworten, wie denn Gezeiten tatsächlich überhaupt entstehen, also im Detail. Dann möchte ich mich damit beschäftigen, warum variieren die Gezeiten eigentlich über einen längeren Zeitraum? Also warum sind die nicht jeden Tag gleich? Oder warum wiederholen sich die nicht einmal im Monat, wenn doch eh der Mond einmal im Monat immer wieder von Voll- auf Neumond wechselt und so weiter? Also das werden wir heute untersuchen. Und natürlich auch die Frage, warum sind die Gezeiten an verschiedenen Orten eigentlich so extrem unterschiedlich? Wie kann das überhaupt sein? Was steht da eigentlich dahinter? Zuallererst vielleicht die spannende Frage, naja, wie sind die Gezeiten eigentlich irgendwo auf der Welt überhaupt? Ja, das heißt ganz konkret, möchte ich da die höchsten Gezeiten, die natürlich immer spannend sind, bringen, wo treten die höchsten Gezeiten auf der Welt auf? Und wenn man ein bisschen googelt, dann kommt man relativ schnell nach Kanada, und zwar in die Bay of Fundy, das ist in Nova Scotia. Und dort treten also angeblich die höchsten Gezeiten auf, die es überhaupt gibt auf der Erde. Dann natürlich allseits bekannt die Gezeiten in der Normandie, in der Bretagne und um die Kanalinseln. Dann gegenüberliegend natürlich in Südwestengland. Dann haben wir auch ganz besondere Gezeiten im Südosten von Südamerika, also bei Argentinien und Chile, also ganz unten ist das. Und ebenfalls enorme Gezeiten gibt es auf der russischen Kamtschatka-Halbinsel, also das ist ganz im Osten drüber, dann nördlich von Japan. Und dann auch in Derby in Nordwestaustralien. Überall dort bei den genannten Orten liegen die Gezeiten zwischen 7 und 12 Meter. Aber natürlich sind es auch anderswo viel. Also ich habe jetzt nur das herausgesucht, wo 7 Meter oder mehr sind, aber auch 6 Meter und so weiter ist eine ganze Menge. Und da gibt es ganz viele Orte sozusagen, wo enorme Gezeiten auftreten. Zuvor möchte ich ein bisschen einen Blick in die Geschichte werfen. Und natürlich sind die Gezeiten den Menschen seit Jahrtausenden bekannt. Da muss man auch kein physikalisches Genie sein und auch kein Einstein oder sonst irgendjemand, sondern man braucht sich eigentlich nur an die Küste setzen und da kann man relativ einfach beobachten, dass das Wasser immer kommt und geht. Und wenn man das eine Zeit lang beobachtet, dann wird man auch relativ schnell feststellen, dass hier ein Zusammenhang mit dem Stand des Mondes besteht. Das ist ebenfalls relativ einfach zu beobachten. Als erstes beschrieben wurde das Ganze, also sozusagen zu Papier gebracht, von einem Griechen, und zwar einem gewissen Posidonius. Der hat gelebt von 135 bis 51 vor Christus. Und der hat das in einem Werk festgehalten, wie hier die Zusammenhänge sind. Leider ist dieses Werk aber verschollen. Es gibt allerdings in anderen Werken Hinweise darauf. Und daher wissen wir also, dass der das tatsächlich beschrieben hat. Und er hat eben beschrieben die Zusammenhänge aus seiner Sicht zwischen eben Mond und Ozean. Im Jahr 1609 hat dann der Johannes Kepler erkannt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Masse und der gegenseitigen Anziehung. Und er war damit schon auf dem richtigen Weg, aber es haben dann noch ein paar Jahre vergehen müssen oder ein paar Jahre, Jahrzehnte vergehen müssen, bis man das ein bisschen genauer verstanden hat. Zur selben Zeit hat auch der berühmte Mathematiker und Astronom Galileo Galilei gelebt und der hat im Jahr 1616 ebenfalls eine Theorie aufgestellt. Der Galileo hat natürlich sehr viele Dinge entdeckt, die wir heute wissen, also sozusagen die bahnbrechend waren, aber seine Theorie über die Gezeiten war eben nicht richtig, also in dem Punkt hat er geirrt. In jedem Fall haben alle diese Theorien nicht erklären können, warum es zwei Gezeiten gibt täglich. Also wir wissen ja, auch ohne, dass ich das jetzt schon gesagt habe, dass wir zweimal am Tag Höchststand haben und zweimal am Tag Tiefststand haben, also zweimal Flut und zweimal Ebbe. Und wenn man das jetzt mit der Anziehungskraft des Mondes begründet und wir ja wissen, dass die Erde sich ungefähr in 24 Stunden einmal um sich selbst dreht, dann würde man ja vermuten, dass jedes Mal sozusagen, wenn man beim Mond vorbeikommt, also sprich alle 24 Stunden, dass es dann einen Höchststand gibt und eben auf der anderen Seite einen Tiefststand. Wir wissen aber, und sozusagen, wie ich schon am Anfang gesagt habe, also man muss dafür kein wissenschaftliches Genie sein, man kann das ganz einfach beobachten, jeder von uns, dass man zweimal am Tag oben und zweimal am Tag unten ist. Das bedeutet also, dass auch auf der mondabgewandten Seite eben ein Wasserberg entsteht. Und das entspricht, das ist nicht intuitiv, das widerspricht eben, sage ich mal, so dem allgemeinen Verständnis von der Mond und die Anziehungskraft, ja, dann ist das Wasser da, wo der Mond ist, aber warum ist es auch da, wo der Mond nicht ist, also auf der genau gegenüberliegenden Seite. Und die Erklärung dafür ist 1687 gekommen, und zwar von dem berühmten Physiker Isaac Newton. Und der Isaac Newton gilt ja als Begründer der klassischen Mechanik, der hier eine ganze Menge von sehr bedeutenden Gesetzen entwickelt hat, die bis heute Gültigkeit haben. Und zwar sind da die drei Gesetze der Bewegung und der Gravitationssatz. Und mit diesen Bewegungsgesetzen und dem Gravitationsgesetzen kann man also jetzt erklären, warum auf beiden Seiten sozusagen ein Berg entsteht. Es wurde dann im 19. Jahrhundert diese Theorie oder diese ganze Sache um die Gezeiten weiter verfeinert und im 20. Jahrhundert hat dann der britische Astronom Sidney Hough auch die Corioliskraft mit einbezogen, über das werde ich dann auch noch sprechen, und hat also sozusagen letztendlich mehr oder weniger erklärt, warum die Gezeiten so sind, wie sie heute sind. Und natürlich hat man in den letzten Jahren und Jahrzehnten das weiter verfeinert, aber die Basis dafür ist eben von Isaac Newton gelegt worden und durch die weiteren Entwicklungen eben so weit verfeinert worden, dass man letztendlich verstanden hat, wie denn das Ganze eigentlich funktioniert und zusammenhängt. Ja, wo kommen die Gezeiten jetzt her? Also ja, vom Mond natürlich und auch von der Sonne und wie wir sehen werden auch noch von anderen Dingen natürlich. Und die Gravitation bzw. Schwerkraft spielt also hier eine ganz wesentliche Rolle oder beziehungsweise ist die ausschlaggebende Kraft dafür, warum das Ganze so ist. Und drum möchte ich mich als erstes hier mit der Gravitation auseinandersetzen. Die Gravitation eben ist auch die Anziehungskraft oder auch Schwerkraft genannt. Und ich möchte hier gleich zuallererst betonen, die Anziehungskraft ist nicht die Gezeitenkraft. Auf Englisch heißt das Tidal Forces, also Gezeitenkräfte sind die Tidal Forces. Und das ist nicht die Anziehungskraft, also das ist eine andere Kraft und wir werden das jetzt ganz genau untersuchen. Und zwar werden wir uns zuerst einmal das Newtons Gravitationsgesetz ansehen, das nämlich ausschlaggebend für das Ganze nämlich ist und das auch erklärt, warum das Ganze so ist. Zuerst stellen wir uns am besten in einem Gedankenexperiment vor, zwei Himmelsobjekte, also nur zwei und die anderen, die wir da sonst noch in unserem Planetensystem haben, also Sonne und die anderen, das lassen wir jetzt einfach weg. Wir betrachten nur zwei Himmelsobjekte, zum Beispiel eben jetzt die Erde und der Mond, vor allem weil es in dem Beispiel auch besonders wichtig ist. Und dann schauen wir uns einmal die Formel an, die das Gravitationsgesetz beschreibt. Ich möchte da jetzt nichts berechnen und so weiter, aber diese Formel ist eben tatsächlich grundlegend und wir werden das genau analysieren, was da drinnen steht und was das bedeutet. Die Formel lautet also F ist gleich, wobei F eben die Anziehungskraft ist, also F ist in der Physik generell immer eine Kraft, ja. Und F ist gleich G mal die Masse von dem einen Objekt mal die Masse von dem anderen Objekt dividiert durch den Abstand zum Quadrat. Also zum Beispiel g mal die Masse der Erde mal die Masse des Mondes dividiert durch den Abstand zwischen Erde und Mond zum Quadrat. Da stehen also jetzt vier Parameter in dieser Formel, nämlich g, das ist die sogenannte Gravitationskonstante und die können wir in Zukunft also beiseite legen. Wie der Name schon sagt, Konstante, das ist eine Konstante, ganz konkret ist das 6,6 mal 10 hoch minus 11, also eine winzig kleine Zahl. Und das ist einfach eine Naturkonstante, genauso wie zum Beispiel Pi mit 3,14 auch eine Naturkonstante ist. Und die ist einfach so. Und die hat jetzt keinen wesentlichen Effekt auf die Aussage der Formel. Es ist einfach eine Konstante und die ist einfach immer gleich. Das heißt, um das Ganze wird das skaliert, aber es hat im Endeffekt keinen Effekt auf das Ergebnis der Formel. Und wie gesagt, also das Ergebnis dieser Formel ist eine Kraft, nämlich ganz genau die Anziehungskraft. Und jetzt möchte ich nochmal zu diesem Gedankenexperiment zurückkommen. Also wir haben diese beiden Objekte, also die Erde und den Mond. Und wir stellen uns jetzt vor, die sind in Stillstand. Also die stehen einfach im leeren Raum, im Weltraum da. Die drehen sich nicht, die bewegen sich nicht, gar nichts. Da haben wir die Erde und den Mond. Die beiden haben eine gewisse Masse, die kennen wir heute auch, das kann man berechnen sozusagen, aber das ist eine andere Geschichte. Also die haben einfach eine gewisse Masse und wenn man jetzt die Masse in diese, die Massen in diese Formel einsetzt und auch den Abstand, auch den kennen wir heute, dann kann man also hier eine Kraft ausrechnen. Und die Kraft, die wirkt auf beide Körper, also gegenseitig, ja? Also die wirkt sowohl auf den Mond als auch auf die Erde. Und Newtons erstes Gesetz der Bewegung, also ich habe vorher von den drei Gesetzen der Bewegung von Newton gesprochen und das ich kurz erwähnt, und das erste Gesetz der Bewegung von Newton besagt also, dass alle Objekte, auf die keine Kraft von außen wirkt, die bleiben in Stillstand oder in einer gleichförmigen Bewegung, wenn man annimmt, sie bewegen sich, aber wir haben jetzt gesagt, sie sind in Stillstand. Also die bleiben in Stillstand, solange keine Kraft von außen wirkt. Und sobald eine Kraft von außen wirkt, wird was passieren sozusagen, nämlich sie werden beschleunigt, sprich sie beginnen sich zu bewegen. Und wohin? Na, aufeinander zu, weil sozusagen die Kraft eben in die Richtung wirkt, wo der andere Körper ist. Und da könnte man jetzt das zweite Gesetz von Newton hernehmen, nämlich das ist das berühmte Kraft ist Masse mal Beschleunigung, also F ist M mal A. Und in der Beschleunigung steckt die Zeit drinnen. Und da könnte man jetzt theoretisch berechnen, wie lang dauert das, bis Erde und Mond zusammenstoßen. Also nochmal, die stehen in Stillstand da oben, die haben aber eine gewisse Masse, und nach dem Gravitationsgesetz entsteht aufgrund der Masse eine Kraft, und aufgrund des zweiten Bewegungsgesetzes können wir also jetzt berechnen, wie schnell werden sich die aufeinander zu bewegen, und natürlich werden sie dann irgendwann zusammenstoßen. Also das ist ein typisches Oberstufen-Schulbeispiel, was man da berechnen muss. Wir lassen die jetzt nicht zusammenstoßen, mir geht es jetzt dann nur mal ums Prinzip. Und jetzt wollen wir dieses Gravitationsgesetz ein bisschen genauer untersuchen. Ja? Also wir haben diese Formel, F ist gleich Masse der Erde mal Masse der Sonne dividiert durch den Abstand zum Quadrat. Wie schon gesagt, diese Kraft wirkt auf beide Objekte, also das ist sozusagen die Schwerkraft, die Anziehungskraft, die Gravitation, und die Masse der beiden Objekte wird miteinander multipliziert und die stehen über dem Bruch. Also wie gesagt, ich habe gesagt, Masse der Erde mal Masse des Mondes dividiert durch den Abstand zum Quadrat. Das bedeutet also, wenn ich jetzt die Masse oben von einem von den beiden größer mache oder von dem anderen, es ist egal, also wenn ich die Masse des einen Objektes oder die Masse des anderen größer mache, dann wird auch die Kraft größer, weil die stehen überhalb von dem Bruchstrich, und wenn man die Zahlen größer macht, dann wird auch die Kraft größer. Das Ganze ist ein linearer Zusammenhang. Das bedeutet also, wenn wir die Masse des einen Objekts verdoppeln, dann ist also sozusagen das zweimal, dann wird auch die Kraft verdoppelt. Und wenn man die Masse halbiert, dann wird auch die Kraft halbiert. Das bedeutet also, die Anziehungskraft hängt von der Masse der Körper ab. Größere bzw. schwerere Körper haben eine größere Anziehungskraft und leichtere Körper haben eine kleinere Anziehungskraft. Und das Verhältnis zwischen Kraft und Masse ist eben linear. Noch einmal, doppelte Masse bedeutet doppelte Kraft, halbe Masse bedeutet halbe Kraft. Und dann schauen wir uns die Sache mit dem Abstand an. Der Abstand steht unter dem Bruchstrich, das heißt, wenn der Abstand größer wird, dann wird die Kraft kleiner, also wenn man die weiter auseinander gibt, dann wird auch die Kraft kleiner, aber der Abstand steht dort mit Quadrat. Das bedeutet, wenn man den Abstand verdoppelt, dann nimmt die Kraft ums Vierfache ab, weil 2 zum Quadrat, also 2 mal 2 ist 4, es ist kein linearer Zusammenhang. Das heißt sozusagen, wenn man die weiter auseinander nimmt, wird die Kraft sozusagen überdimensional schwächer. Anders als das bei der Masse ist, wo das eben linear miteinander zusammenhängt. Ja. Und das ist sozusagen jetzt in Wahrheit, um das gleich vorwegzunehmen, der entscheidende Faktor, der das Ganze ausmacht. Stellt euch vor, eine Rutsche auf einem Kinderspielplatz, also eine ganz normale Rutsche, wo man sich oben hinsetzt und dann runterrutscht. Und nehmen wir an, diese Rutsche ist einfach geradlinig. Das heißt, die geht im Gleich, so wie eine Gerade, einfach bergab. Dann wäre das ein linearer Zusammenhang. Das bedeutet, man setzt sich also oben auf die Rutsche und dann wird man eben immer schneller, schneller, schneller. Aber sozusagen in einem linearen Zusammenhang. Und wenn wir jetzt vorstellen, stellt euch vor, diese Rutsche, wir legen dort zwei Bälle drauf oben. Und zwar hintereinander in einem Abstand. In einem gewissen Abstand legen wir zwei Bälle auf diese Rutsche und lassen die gleichzeitig losrollen. Dann werden diese Bälle immer schneller, schneller, schneller natürlich, bis sie unten ankommen. Aber der Abstand zwischen diesen beiden Bällen wird sich nicht verändern, weil die sozusagen linear hinunterrollen und gleichzeitig schneller werden. Der Zusammenhang mit unserer Schwerkraft ist aber im Abstand sozusagen quadratisch. Das heißt, das wäre jetzt eine Rutsche, die nicht linear bergab geht, sondern die sich nach unten krümmt. Das bedeutet, sie wird immer steiler, steiler, steiler. Das heißt, wenn man sich auf diese Rutsche draufsetzt, dann rutscht man am Anfang langsam und dann wird es immer steiler und man wird überdimensional immer schneller. Und wenn wir jetzt dasselbe Experiment mit diesen beiden Bällen noch einmal machen, auf dieser nach unten gebogenen Rutsche, wir legen also oben zwei Bälle in einem gleichen Abstand hin und dann lassen wir die gleichzeitig losrollen. Was wird passieren? Die beginnen sozusagen gleichzeitig zu rollen, aber der vordere Ball ist schon weiter bergab. Das bedeutet, er wird also beschleunigt und zwar stärker beschleunigt als der hintere Ball. Das heißt, er wird früher schneller als der andere Ball, der noch weiter oben ist. Was wird also mit dem Abstand zwischen den beiden Bällen passieren? Na, der wird größer. Das heißt, wenn ich die oben im Abstand von, sagen wir mal, 10 cm wegrollen lasse, dann werden die unten wesentlich weiter auseinander sein. Also nicht 10 cm, sondern sagen wir einen halben Meter zum Beispiel. Um wieder auf unsere Objekte zurückzukommen, also auf unsere beiden Himmelsobjekte, also Erde und Mond, die Anziehungskraft hat genauso einen Effekt. Die werden also aufeinander zudriften oder werden eben angezogen. Die liegen aber nicht jetzt auf einer, bildlich gesprochen, geraden Rutsche, sondern so auf einem Trichter, der immer steiler wird, ja, wie eine Trompete sozusagen. Und dadurch, so näher die kommen, umso mehr werden die beschleunigen. Was bedeutet das nun für die Anziehungskraft und für die Effekte, die das hat? Und da machen wir ein weiteres Gedankenexperiment. Und zwar, die Erde ist ja nicht ein kleiner Ball, sondern ist ja ein riesiger Himmelskörper mit 12.000 Kilometer Durchmesser. Wenn wir uns also jetzt noch einmal vorstellen, wir sehen da in diesem Weltall diese beiden Objekte, also die Erde und den Mond, und hier wirkt eine Anziehungskraft nach Newtons Gravitationsformel, dann ist es aber so, dass die Anziehungskraft auf der Vorderseite der Erde, also die dem Mond zugewandt ist, größer ist als die Anziehungskraft auf der Hinterseite der Erde. Und zwar nicht linear, sondern quadratisch. Ja, also das heißt, vorne ist viel mehr Gravitation als auf der Rückseite der Erde. Und die Gravitation wirkt ja in Wirklichkeit nicht auf die Kugel als Ganzes, sondern auf jedes kleine einzelne Teilchen, auf jedes winzige kleine Atom, auch wenn sozusagen das natürlich eine verschwindend kleine Kraft ist, ja, aber die Erde ist eben nicht ein Stück, sondern ist ja komponiert aus Milliarden von Atomen und so weiter. Und jetzt können wir das Gedankenexperiment ein bisschen verändern, und zwar stellt euch vor, anstatt von der Erdkugel, also in diesem Erde-Mond-Experiment, das wir da machen, jetzt stellt euch vor, die Erde ist nicht ein Objekt, sondern anstatt der Erde nehmen wir drei kleinere Objekte, drei kleinere Himmelskörper von mir aus, die in Summe gleich schwer sind wie die Erde. Das ist, wie gesagt, nur ein Gedankenexperiment. Ja. Und jetzt platzieren wir ein kleines Objekt in den Mittelpunkt der Erde, also da, wo der Mittelpunkt der Erde wäre. Dann platzieren wir ein Objekt auf die dem Mond zugewandte Seite, also mit dem Abstand des Erdradius sozusagen die Vorderseite, und ein drittes Objekt an die Hinterseite. Das heißt, wir haben also jetzt drei so kleine, sagen wir mal, Kometen, einer ganz auf der Rückseite der Erde, einer in der Mitte und einer auf der Vorderseite anstatt der Erde, und dem Ganzen gegenüber steht der Mond. Also die drei sind sozusagen jetzt in einer Linie und der Abstand zwischen diesen drei Objekten, die wir uns da vorstellen, ist gleich groß. Und jetzt lassen wir die auf die Reise gehen nach Newtons Gravitationsgesetz und warten eine gewisse Zeit lang. Weil wir haben ja festgestellt, sozusagen, es wirkt eine Kraft und die werden sich zu bewegen beginnen. Die werden halt sozusagen in Richtung Mond wandern. Natürlich wird der Mond auch herwandern und so weiter, aber das ist jetzt irrelevant. Das heißt, die werden also jetzt in Richtung Mond wandern. Und hier tritt jetzt genau dieser Effekt ein, aufgrund dessen, dass die Gravitation mit dem Abstand quadratisch sich verhält, ist jetzt genau dieser Effekt wie auf dieser Rutsche, die bergab geht. Das bedeutet also, die wandern jetzt näher, aber der Ball oder sozusagen der Komet, der jetzt weiter vorne ist, also näher zu dem Mond, wird stärker beschleunigt als der in der Mitte. Und der in der Mitte wird stärker beschleunigt als der hinten. Also der hinten am langsamsten, der in der Mitte ein bisschen mittel und der vorne stärker, aber nicht linear, sondern eben quadratisch. Und das hat zum Effekt, dass die auseinandergezogen werden. Die werden also alle drei dem Mond zwar näher kommen, aber der vordere noch mehr, also sozusagen relativ gesehen noch näher als der in der Mitte und als der hinten. Das bedeutet also, der Abstand zwischen den drei Objekten vergrößert sich. Die werden also in die Länge gezogen. Und jetzt stellt euch einmal vor, wir stehen nicht im Weltall und schauen uns das Ganze an von außen, so wie in diesem Gedankenexperiment, sondern stellt euch vor, ihr steht jetzt auf diesem mittleren Kometen. Und jetzt schauen wir nach vorne auf den, der vor uns ist, zum Mond. Und dann schauen wir auf den nach hinten, der hinter uns ist. Was werden wir sehen? Na, aus unserer Sicht, wir bewegen uns gar nicht, weil wir stehen ja auf dem mittleren Teil drauf. Das heißt, wir bewegen uns mit, aber aus unserer Sicht relativ gesehen bewegen wir sich nicht. Also den zieht es ja nicht unter uns mit, wir werden ja auch angezogen. Das heißt, wir stehen auf diesem mittleren Teil drauf und nachdem sich der Abstand des vorderen und des hinteren vergrößert hat, was heißt das? Aus unserer Sicht, wenn wir diese beiden beobachten, sind die von uns weggewandert, weiter nach außen. Und jetzt machen wir noch ein Experiment, noch so ein Gedankenexperiment. Und zwar nehmen wir wieder so drei Objekte. Und zwar stellen wir die jetzt nicht in einer Linie hin, so wie im Vorangegangen, sondern wir stellen die übereinander hin. Also einer ist über uns, einer ist unter uns. Das heißt, wir stehen sozusagen im rechten Winkel zur Anziehungskraft zum Mond. Wir schauen alle drei, über uns ist einer, unter uns ist einer und vor uns ist der Mond. Und jetzt lassen wir das Ganze wieder bewegen. Was wird passieren? Wir werden alle drei Objekte natürlich näher zum Mond kommen. Das ist schon klar. Aber die Anziehungskraft wirkt auf die Mitte des Mondes, wenn man so will, und nicht parallel. Das bedeutet, dass sozusagen, weil ja der Mond die Anziehungskraft ist und wenn man sich jetzt vorstellt, in dem Mittelpunkt vom Mond ist sozusagen der Schwerpunkt, ja, dann wird also Folgendes passieren. Wir auf unserem Objekt werden sich genauso wie im vorigen Experiment, also näher zum Mond hin bewegen, ist ganz klar. Aber was passiert mit den beiden oben und unten? Die werden näher zusammenrutschen, weil sie am Ende, wenn sie mit dem Mond verschmelzen, theoretisch, ja auf einem Punkt enden müssen. Das bedeutet, die werden also näher kommen. Wenn wir aus unserer Sicht von diesem mittleren Punkt jetzt nach oben schauen und nach unten schauen, dann werden wir feststellen nach einiger Zeit, dass die immer näher zu uns kommen. Das bedeutet, also anscheinend gibt es hier eine Kraft, die verursacht, dass die über uns und unter uns zu uns hergezogen werden, weil sie ja näher kommen. Und die vom vorderen Experiment, die wandern weiter weg, also die in einer Linie waren. Das bedeutet, anscheinend gibt es hier eine Kraft, die nach außen wirkt von uns, weil ja beide Objekte weiter nach außen gewandert sind. Und das sind die Gezeitenkräfte. Das bedeutet also von unserem Mittelpunkt, von dem Erdmittelpunkt aus betrachtet oder von diesem Objektmittelpunkt, den wir da gesehen haben, sind die, die in gerader Linie zu einem Objekt sind, werden nach außen gedrückt und zwar in beide Richtungen. zum Objekt hin, also zum Mond hin, aber auch auf der anderen Seite, das Objekt, das dem Mond abgewandt ist, wird von uns nach außen gedrückt, also weg vom Mond aus unserer Sicht. Und die beiden über uns, also das oben und das unten, die wandern zu uns her. Also sprich, die werden angezogen. Und das eben sind die Gezeitenkräfte, die nun auf alles auf dem Planeten wirken. Also nicht nur auf das Wasser, sondern wirklich auf alles und jedes, auf jedes einzelne Atom, egal was das ist. Das bedeutet also zusammengefasst, vom Schwerpunkt der Erde, also vom Mittelpunkt aus gesehen, gibt es jetzt Gezeitenkräfte, die in Linie zu dem anderen Objekt, also in Linie zum Mond sozusagen, in beide Richtungen nach außen wirken und im rechten Winkel dazu wirken die nach innen. Und diese Gezeitenkräfte, wie schon gesagt, wirken auf alles auf dem Planeten. Nebenbei auf dem anderen gegenüberliegenden Himmelsobjekt, also auf dem Mond natürlich, wirken dort dieselben Kräfte, ist ganz klar. Allerdings kann nicht die gesamte Materie, die sich da befindet, so leicht bewegen und dieser Kraft folgen. Eine Flüssigkeit, was Wasser ja ist, allerdings schon. Eine Flüssigkeit kann sich leicht bewegen, wie wir wissen. Ein Felsen, der wird sich nicht so leicht verformen und auf einmal jetzt sozusagen der Schwerkraft formen, einfach weil es ein starres, festes Objekt ist. Aber auch die feste Materie bewegt sich und wir können das heute mit eben unseren hochgenauen Satelliten, die wir da haben, auch messen. Es ist so, dass die Gezeiten auch, also die Gezeitenkräfte sogar bewirken, dass sich der Erdboden bis zu 30 cm hebt und senkt. Also nicht nur das Wasser folgt, sondern auch der Erdboden. Nur das ist etwas, was man normalerweise eben nicht wirklich merkt, wenn man auf der Erdoberfläche steht. Aber es ist trotzdem ein Faktum und es ist eben da. Und diese Gezeitenkräfte haben natürlich eine Auswirkung und die wirken auf alle Objekte, auf alle Himmelsobjekte, die sich sozusagen in einem Gravitationsfeld bewegen, ja, also immer dann, wenn ein anderer Körper da ist, dann wirken solche gegenseitigen Gravitationskräfte, die eben die Gezeitenkräfte bewirken. Und da gibt es zum Beispiel, also das kennt man von allen anderen Planeten natürlich auch, und da gibt es zum Beispiel den Triton, das ist ein Mond des Neptun, der sich in so einem starken Gravitationsfeld zum Neptun befindet. Also der ist so nahe und sozusagen die Massen sind so groß, dass sich der Mond konstant verformt. Der ganze Felsen und alles ist ständig diesen Kräften ausgesetzt und muss sich jetzt heben und senken. Und das beim Triton, den habe ich jetzt als Beispiel gebracht, bewirkt das eben eine enorme Erhitzung. Also man hat sich lange gefragt, warum das dort so ist, weil es nämlich ansonsten keinen heißen Kern gibt oder so, wie das bei der Erde ist. Auf jeden Fall bei dem Triton bewirken diese Gezeitenkräfte und die dadurch entstehende Verformung sozusagen des festen Gesteins, ja, eine enorme Erhitzung, das dazu führt, dass es dort eben vulkanische Aktivität und Geysire gibt, die man eben mit Raumsonden auch aus dem Weltall schon beobachtet hat, weil eben dieses feste Material ständig arbeitet. Ja, und mit dieser Erklärung, wo diese Gezeitenkräfte nämlich herkommen, haben wir die Basis dafür geschaffen, warum das auf der Erde so funktioniert, wie es funktioniert. Funktioniert auf allen anderen Planeten und Monden natürlich genauso. Und damit ist auch erklärt, warum wir zwei Wasserberge, also sprich zwei Höchst- und Tiefststände, auf der Erde haben, weil die Gezeitenkräfte eben auf dieser Achse in beide Richtungen nach außen vom Mittelpunkt wirken. Und es ist nicht direkt jetzt die Anziehungskraft des Mondes, sondern es sind die durch die Anziehungskraft entstehenden Gezeitenkräfte, die das bewirken. In dem Gedankenexperiment habe ich ja jetzt angenommen, dass diese beiden Himmelskörper da stehen im Weltall und so weiter. Das tun sie natürlich nicht, es war nur ein Gedankenexperiment. Das wissen wir natürlich. Und zwar gibt es jetzt verschiedene Drehbewegungen, die diese Objekte hier begehen. Und zwar zum einen ist das jetzt einmal die Eigendrehung um die eigene Achse. Sowohl die Erde als auch der Mond drehen sich um die eigene Achse. Und außerdem darüber hinaus umkreist der Mond die Erde, wobei genauer gesagt umkreisen beide ein sogenanntes Baryzentrum. Dazu komme ich dann ein bisschen später noch ein bisschen genauer. Also im Gedankenbild rotiert der Mond um die Erde. Das genügt jetzt sozusagen jetzt fürs Erste auch einmal. Und diese Drehbewegungen haben jetzt gewisse Konsequenzen. Ja, also es war, wie gesagt, nur ein Gedankenexperiment vorher mit dem Stillstand. Tatsächlich bewegt sich das alles. Und das hat jetzt eine gewisse Konsequenzen, nämlich zum einen die Erde und der Mond stoßen nicht zusammen, glücklicherweise, das wissen wir ja, sonst wäre es schon längst passiert. Und zwar der Grund dafür ist das erste Newton'sche Gesetz der Bewegung, das sagt also ein Körper, der nicht von einer externen Kraft irgendwie beeinflusst wird, bewegt sich in Stillstand. Jetzt haben wir da aber eine externe Kraft, nämlich die zueinander wirkt, nämlich die Gravitationskraft. Und gleichzeitig haben wir aber auch hier eine Rotation. Und durch diese Rotation will jetzt das Objekt ständig, das sozusagen rotierende Objekt, also das sozusagen auf dieser Kreisbahn um die Erde herumfährt, das will also ständig in einer geraden Linie weiterfliegen. Es will gar nicht um die Kurve fliegen, sondern es will eigentlich geradlinig weiterfliegen. Und man sagt dazu, es versucht zu fliehen und daher kommt auch der Begriff der Fliehkraft. Das heißt, hier entsteht also eine weitere Kraft, das will sich ständig in einer geraden Linie weiter bewegen. Das wirkt nach außen und zufälligerweise ist hier ein absolutes Gleichgewicht, dass sich jetzt die Gravitation und die Fliehkraft im gleichen Maße aufheben und dadurch befindet sich eben der Mond auf einer Umlaufbahn, er fällt nicht auf die Erde herunter und er fällt auch nicht ins Weltall hinaus, sondern das ist genau in Balance, dass eben genau diese beiden Kräfte sich aufheben. Das heißt, der bewegt sich also da herum. Und das Experiment, also beziehungsweise also diesen Gedankengang von um etwas herumzufallen, unter Anführungszeichen, habe ich auch in dem Starlink-Podcast und zwar in Teil 1 gebracht, wo ich gesagt habe, also wo ich dieses Kanonenkugel-Experiment, das war ebenfalls natürlich ein Gedankenexperiment, gebracht habe, dass man sozusagen eine Kanonenkugel von der Erde abschießt und zwar so schnell, dass bevor sie am Boden fällt, also man schießt die ins Weltall hinaus und dann will sie hinunterfallen und auf den Boden fallen, aber die Krümmung der Erde biegt sich weg und damit fällt also diese Kanonenkugel um die Welt herum, befindet sich also in einem dauerhaften freien Fall. Und da habe ich auch das erklärt, warum man in der Raumstation auch schwerelos ist. Das ist nicht, weil dort keine Anziehungskraft ist, die ist dort sehr wohl, aber man ist in der Raumstation in einer Umlaufbahn um die Erde. Das bedeutet also, es wirkt hier eine Fliehkraft nach außen. Gleichzeitig wirkt aber auch die Schwerkraft und die sind genau ausbalanciert, damit eben die Raumstation, also die ISS zum Beispiel, ständig in der Umlaufbahn bleibt und nicht auf die Erde herunterfällt, aber auch nicht ins Weltall hinausfällt. Und weil sich diese beiden Kräfte aufheben, ist man jetzt als Astronaut in dieser Raumstation eben schwerelos. Aber nicht deshalb eben, weil dort keine Anziehungskraft ist. Die ist natürlich sehr wohl dort. Würde man abrupt die ISS anhalten oder irgendein anderes Himmelsobjekt, dann würde das in der Sekunde beginnen, nach unten zu fallen. Jetzt möchte ich einen Blick von oben auf diese beiden Himmelsobjekte, also auf die Erde und den Mond nehmen. Wir schauen also auf den Nordpol oben drauf. Von außen, wir sehen also den Nordpol und wir sehen also den Mond. Und aufgrund der Gezeitenkräfte wissen wir jetzt schon, wird also das Wasser auf der einen Seite sozusagen angezogen, auf der anderen weniger, wobei eben angezogen hier sozusagen, also da verbindet man sofort das Wort Anziehungskraft, aber wir reden halt hier von Gezeitenkräften. Also das bedeutet, dass die Gezeitenkräfte bewirken, dass auf der Achse zum Mond hin das Wasser nach außen gedrückt wird. Dort entsteht also dieser Wasserberg. Und im rechten Winkel dazu, auf den anderen Seiten, wird das Wasser mehr an die Erde angezogen. Das heißt, dort durch die Gezeitenkräfte, dort entsteht also ein Tal im Vergleich zum mittleren Wasserstand, wenn man das jetzt so will. Das heißt, wir schauen von oben drauf. In der Mitte ist die Erde und rechts von mir ist jetzt der Mond. Das bedeutet also oben und unten ist jetzt ein Niedrigwasser und rechts und links von der Erde ist so ein Wasserberg. Und nachdem sich die Erde ja in 24 Stunden einmal herumdreht, wenn man jetzt auf einem bestimmten Ort auf der Erde steht, dann kommt man einmal beim hinteren und dann beim vorderen Wasserberg vorbei. Das bedeutet, dieser Wasserberg oder beziehungsweise diese beiden Wasserberge laufen also um die Erde herum. Die sind immer Richtung Mond und abgewandt vom Mond, aber die Erde unten dreht sich. Und weil das Wasser eine Flüssigkeit ist, kann sie eben wesentlich einfacher ausweichen als jetzt sozusagen die Felsen und drum entsteht dort ein Wasserberg. Aber wir haben eine Bodenreibung, das heißt die Erde nimmt diese Welle durch die Eigendrehung mit, weil der Mond ist im Verhältnis, also der Mond bewegt sich auch, das wissen wir, aber im Vergleich zur Eigendrehung der Erde bewegt sich der sehr langsam, nämlich ungefähr mit 27 Tagen einmal herum. Die Erde dreht sich aber in einem Tag rundherum, das heißt, es ist eine wesentlich höhere Geschwindigkeit, das heißt, der Wellenberg wird mitgenommen, das heißt, er ist immer sozusagen ein Stück weiter als der Mond, weil die Bodenreibung einfach das Wasser mitnimmt. Das bedeutet aber, dass der Wasserberg nicht genau da ist, wo der Mond ist, sondern ein bisschen später. Das heißt, wenn wir auf der Erdoberfläche stehen und wir schauen in den Himmel und wenn der Mond genau über uns ist, dann ist nicht Gezeitenhöchststand, sondern erst ein bisschen später, weil wir drehen uns weiter und kommen dann erst zum Wasserberg, den die Erde eben mitgenommen ist. Das heißt, es ist der Höchststand ist nie genau dann, wenn der Mond über uns steht, sondern immer schon erst ein bisschen später, weil dieser Wasserberg eben durch die Erddrehung mitgenommen wird. Das kann man sich auch im Gezeitenkalender anschauen, wobei hier wesentlich mehr Faktoren wirken, als ich bisher erklärt habe. Aber ihr könnt schauen, wann hat der Mond Höchststand und wann ist dann sozusagen Gezeitenhöchststand. Und da habe ich jetzt ein paar Zeiten vom 29. Juli herausgesucht. Also das war vor 2 Tagen, bei mir ist heute der 31. Juli. Da war der Mondhöchststand um 16.45 Uhr, also da steht er genau über einen unter Anführungszeichen. Und in Rijeka hätten wir dann den nächsten höchsten Wasserstand erst um 22.50 Uhr, in Irland, in Kinsale um 21.22 Uhr. In New York sogar erst um Mitternacht und in Sydney auch erst um Mitternacht. Ja. Also immer umgerechnet jetzt auf die entsprechenden Lokalzeiten natürlich. Ja. Aber in jedem Fall hinten nach auf jeden Fall. Ich habe eingangs jetzt schon erwähnt, dass in unserem Planetensystem ja eine ganze Menge von Planeten und auch die Sonne natürlich da ist und nicht nur der Mond. Würden wir jetzt nur den Mond in so einem statischen Idealbild mit diesem Experiment, in diesem Gedankenexperiment betrachten, dann hätten wir da jetzt nur den Mond und das würde alles regelmäßig gehen in irgendeiner Art und Weise. In der Praxis ist das allerdings nicht so. Und die Gezeit setzt sich auseinander aus dem Zusammenspiel von allen Faktoren, also beziehungsweise von all diesen Objekten, die sich da bewegen, auf das werde ich dann auch noch gleich genauer eingehen, ist eben eine Summe aus all diesen Dingen. Und das heißt, eine Summe aus einzelnen Gezeitenfaktoren, auf Englisch sind das die sogenannten Tidal Constituents, auf Deutsch heißt das so viel wie Gezeitenkomponenten oder mehr wissenschaftlich auch als Partialtiden bezeichnet. Das sind also die einzelnen Teile, aus denen sich dann das Endergebnis bewirkt. Und wenn ihr da ein bisschen lest, dann werdet ihr da verschiedene Bezeichnungen finden, und zwar zum Beispiel M2, S2, N2, K1, O1 und so weiter. Und das sind die sogenannten Gezeitenkomponenten, aus denen sich das alles zusammensetzt. Und das, wovon ich bisher gesprochen habe, ist die M2-Gezeit, das ist die sogenannte halbtägige lunare Gezeit und die ergibt sich aus der Eigenrotation der Erde. Wenn wir also sozusagen annehmen, die Erde dreht sich um sich selbst, also sozusagen um die eigene Achse, und der Mond steht still, also nur im, wie gesagt, im Gedankenexperiment, dann kommen wir zu dieser halbtägigen lunaren Gezeit, lunar, also so Gezeit vom Mond heißt das, und die bewirkt sozusagen, also die hat den größten Einfluss auf die Gezeiten. Es kommen aber jetzt noch mehrere Faktoren dazu, da gibt es also sozusagen die S2, Das ist die halbtägige solare Zeit, weil wir ja nicht nur beim Mond vorbeikommen, die Erde dreht sich um sich selbst in 24 Stunden, und dabei kommen wir auch bei der Sonne vorbei. Und auch die Sonne hat natürlich ein Gravitationsfeld, das auf uns wirkt, nämlich in genau derselben Art und Weise wie die vom Mond, nur mit anderer Auswirkung, weil das Gezeitenfeld schwächer ist und so weiter ein bisschen. Und aus dem ergibt sich dann die sogenannte halbtägige solare Zeit, das ist die S2-Zeit, S2-Gezeit, und dann gibt es auch noch andere Parameter wie N2, das ist zum Beispiel die halbtägige lunare Zeit, die sich aufgrund der elliptischen Bahn und so weiter ergibt, und auf das werde ich jetzt dann in Kürze auch noch eingehen. Also es gibt verschiedene Faktoren, die das Gravitationsfeld beeinflussen und damit eben eine Folge auf die Gezeitenkräfte haben. Und die Gezeitenkräfte sind das, was dann eben die Gezeiten auf unserer Erde bewirkt. Die Gezeitenkräfte haben auch noch andere Effekte. Und zwar, wie ich es jetzt vorher in diesem Beispiel gebracht habe, wird also in diesem Beispiel mit diesen drei kleineren Objekten und so, wenn man sich das vorstellt oder beziehungsweise aufzeichnet, dann wird man also feststellen, dass sich die Objekte, die sich gegenseitig anziehen, zueinander zu einem Art Ei verformen. Also sozusagen ist vielleicht ein bisschen eine übertriebene Darstellung, aber vom Konzept kann man sagen, ja, die werden also so elliptisch wie ein Ei auseinandergezogen. Wie gesagt, das kann man auch messen. Ich habe das schon gesagt. Also zum einen wissen wir natürlich, das Wasser steigt hier um einige Meter an. Aber sogar der Erdboden hebt sich eben um bis zu 30 Zentimeter. Und zwar eben in dieser Achse. Das bedeutet also, der gesamte Himmelskörper verformt sich zu einem Ei. Wenn sich der Himmelskörper aber jetzt weiter dreht, weil er eine Eigenrotation hat, das bedeutet also, dass sich das Ei in das Gravitationsfeld hineindreht. Das bedeutet gleichzeitig aber auch, dass auf dieser Seite, sozusagen auf dieser Ei-Seite, auf der Spitze, dort ist ja mehr Masse. Und das wird dann stärker angezogen, ja, als wenn es eine Kugel wäre im Vergleich dazu. Das bedeutet, diese stärkere Anziehungskraft verhindert eigentlich, dass der Körper oder möchte den Körper bremsen und nicht weiter rotieren lassen. Und das bewirkt, dass über lange Zeit, wir reden hier von sozusagen in Weltallzeiten, also von Milliarden Jahren jetzt, ja, gerechnet bedeutet das, dass sich zwei Körper, die sich einander rotieren, gegenseitig bremsen durch eben die Gezeitenkräfte, die die Verformung bewirken. Und das hat zur Folge, dass irgendwann einmal zum Beispiel bei unserem Mond passiert ist, dass er anscheinend sich nicht mehr selbst herausdrehen kann. Und das ist der Grund, dass es kommt dann zu einem sogenannten Tidal Locking, nennt man das. Ja. Das bedeutet also, dass der Mond sich zu einem Ei verformt hat und immer mit der Spitze zu uns zeigt. Er kann sich dort nicht mehr herausdrehen. Also sozusagen die Drehbewegung ist völlig abgebremst worden und ist zu einem Stillstand gekommen. Und zwar in Bezug auf die Erde wohlgemerkt. Und das bedeutet, oder beziehungsweise das ist der Grund, warum wir den Mond immer von derselben Seite sehen. Der Mond dreht sich sehr wohl schon um sich selbst, aber exakt mit derselben Geschwindigkeit, mit der er um uns herum wandert. Das bedeutet, der Mond wandert in diesen 27 Tagen einmal um die Erde herum, und in diesem gleichen Zeitraum hat er sich auch um sich selbst einmal herumgedreht. Das bedeutet, wenn ich also jetzt von außen, aus dem Weltall, von oben auf Erde und Mond schaue und ich betrachte nur den Mond, dann sehe ich, dass er sich in 27 Tagen einmal um sich selbst gedreht hat. Wenn ich aber von der Erde auf den Mond schaue, und das wissen wir alle natürlich, ja, dann sehen wir immer nur die gleiche Seite von dem Mond. Und die Ursache dafür, wie gesagt, sind die Gezeitenkräfte, die eben zu dieser Verformung führen und zu diesem Bremseffekt im Gravitationsfeld führen, die den Mond eben so lang abgebremst hat, bis er genau zu dieser Geschwindigkeit gekommen ist. Und das ist jetzt kein Sonderfall, das ist jetzt kein Zufall, der nur bei unserem Mond ist, sondern das ist eben durch die Gravitation bedingt, und wir können dasselbe auch bei vielen anderen Planeten, sowohl in unserem Planetensystem als auch Exoplaneten außerhalb unseres Sonnensystems beobachten, dass diese eben tidally locked sind, also sozusagen dass sich die genau in diesem 1:1 Verhältnis da um ihr sozusagen Muttergestirn oder um ihren Mutterplaneten herumdrehen. Es gibt hier neben einem 1:1 Locking gibt es auch noch andere Verhältnisse, die sich da ergeben können. Ja. Aber ich wollte jetzt nur sozusagen das Konzept erklären, und wir sind ja bei Gezeiten und nicht bei was gibt's alles noch da draußen im Weltall. Und ein Effekt, den eben auch schon Newton erkannt hat: die Erde und der Mond rotieren gemeinsam um ein sogenanntes Baryzentrum. Es ist also nicht so, dass der Mond um den Mittelpunkt der Erde kreist, sondern wenn man die beiden Massen zusammen addiert und die Drehbewegung und so weiter anschaut, dann kann man also berechnen, wo liegt der Schwerpunkt, der Massenschwerpunkt der beiden miteinander. Und das kann man berechnen, und dann ist man also draufgekommen, dass dieser Massenschwerpunkt außerhalb des Mittelpunkts der Erde liegt, und um den dreht sich auch die Erde. Und da gibt es recht coole Grafiken, die kann man sich im Internet anschauen. Da sieht man also auch, dass die Erde so eine Eierbewegung macht, wenn ich das so sagen kann. Ja. Das heißt, die Erde dreht sich nicht einfach um sich selbst, sondern wenn man das von außen betrachtet, eiert die ebenfalls um diesen Mittelpunkt heraus. Der Mittelpunkt, also dieser Schwerpunkt, dieses Baryzentrum, liegt allerdings innerhalb der Erde, also nicht außerhalb, sondern innerhalb. Natürlich merkt man das bei uns auf der Erdoberfläche jetzt als Mensch natürlich nicht. Jetzt schauen wir uns noch andere Faktoren an. Das heißt, jetzt möchte ich ein bisschen genauer zu den anderen Faktoren kommen, beziehungsweise zumindest grob erklären, wo das Ganze herkommt. Dann schauen wir uns als erstes einmal den Mond an, weil es steht auch die Frage im Raum, weil ich das zu Beginn gesagt habe: warum ist das alles nicht so regelmäßig? Warum wiederholt sich das nicht alles nach einem gewissen Zeitraum? Weil wenn jetzt nur Erde und Mond hier im Spiel wären, dann würde sich das ja irgendwann wiederholen, aber ganz so einfach ist das Ganze eben nicht, sondern es ist eben doch ein bisschen komplizierter. Der Mond befindet sich nämlich auf einer Umlaufbahn um die Erde, beziehungsweise wir wissen jetzt schon um dieses Baryzentrum. Ja. Allerdings ist es keine Kreisbahn, sondern das ist eine Ellipse ebenfalls mit einer Exzentrizität von 0,06. Das bedeutet also eben, das ist eine kleine Ellipse, und auf dieser Umlaufbahn befindet sich der Mond, und das bedeutet, der Mond ist jetzt zu manchen Zeitpunkten näher, nämlich im sogenannten Perigeum hat er eine mittlere Distanz von ca. 362.000 Kilometer, und wenn er weiter weg ist, dann nennt man das ist das sogenannte Apogeum, also das ist der Punkt, wo er am weitesten weg ist, ist er 405.000 Kilometer weit weg, also rechnerisch sind da jetzt ein ca. 40.000 Kilometer Unterschied. Und das hat jetzt natürlich einen Effekt, weil wir wissen ja aus der Gravitationsformel von Newton, dass der Abstand einen Einfluss hat auf die Gravitation. Und die Gravitation wiederum hat ja einen Einfluss auf die Gezeitenkräfte. Das bedeutet also, die Gezeitenkräfte, die der Mond bewirkt, sind nicht immer gleich, sondern hängen davon ab, wo auf seiner Umlaufbahn ist denn der Mond gerade. Ist er näher bei uns, heißt das mehr Gravitation, heißt das mehr Gezeitenkräfte. Ist er weiter weg, dann heißt das natürlich weniger Gravitation und damit weniger Gezeitenkräfte. Also das heißt, die Monddistanz ändert sich abhängig sozusagen von seiner Bahn, und das hat auch einen anderen Effekt, jetzt nicht auf die Gezeiten, aber für die Freunde der Astronavigation, nämlich wenn der Mond weiter weg ist, dann ist natürlich sein scheinbarer Durchmesser, also er erscheint natürlich kleiner, als wenn er näher bei uns ist. Es ist auch ganz einleuchtend, und folgedessen muss man das bei der Astronavigation, wenn man den Mond verwendet als Gestirn zur Navigation, muss man also diesen scheinbaren Durchmesser da mit einfließen lassen. Man muss also wissen, wo sich der befindet, beziehungsweise das steht natürlich dann in den Astrotabellen drinnen, aber das ist ein anderes Thema. Und dann haben wir einen weiteren Effekt, nämlich die Mondbahn, auf der sich der Mond befindet, hat eine Neigung von ca. 5 Grad zur Ekliptik. So, wer ist jetzt die Ekliptik? Na, die Ekliptik ist die scheinbare Ebene, in der sich die Erde um die Sonne bewegt. Und Die Mondbahn ist jetzt nicht exakt parallel zu dieser Ebene. Das bedeutet also, der Mond dreht sich nicht in derselben Ebene, sondern diese Mondebene ist um 5 Grad verdreht. Die sind nicht parallel. Also die Bahnneigung zur Ekliptik hat ungefähr eben 5 Grad. Und das wiederum bewirkt, dass der Mond nicht immer gleich hoch oben steht, sondern eben abhängig davon, wo er sich da gerade befindet. Und das hat unter anderem zum Einfluss, dass der Mond im Winter höher oben steht, als er im Sommer ist. Um jetzt noch eins draufzulegen. Wenn man sich jetzt die Bewegung oder sozusagen das Verhältnis dieser beiden Ebenen, also diese flache Ekliptik und die etwas schief dazu stehende Mondbahn vorstellt, das bedeutet, dass manchmal ist der Mond weiter oben, also über der Ekliptik, und manchmal ist er dann wieder unten. Das bedeutet aber, es gibt jetzt zwei Punkte in dieser Bahn, wo der Mond von unten nach oben wechselt und einen anderen Punkt, wo er von oben nach unten wechselt. Und in der Astronomie bezeichnet man diese beiden Punkte als den sogenannten aufsteigenden Knoten und den anderen als sogenannten absteigenden Knoten. Und wenn sich der Mond genau auf einem der beiden Knoten befindet, dann ist er genau in derselben Ebene, genau zu diesem Zeitpunkt. Aber der wandert natürlich weiter, das heißt, er geht dann weiter rauf und dann irgendwann wieder weiter runter. Dann ist er irgendwann wieder mal in derselben Ebene und dann wandert er weiter nach unten. Und diese Ebene, die macht aber, also diese Mondbahn, macht aber eine Taumelbewegung, die ist nicht fix im Weltall. Und ihr wisst auch schon von allen anderen Podcasts, wo es ein bisschen um Astronomie gegangen ist, da habe ich schon öfters erwähnt, in dem Weltall eiert alles, ja, also das bewegt sich alles. Das heißt, diese Mondbahn, die ist nicht fix, sondern die taumelt ein bisschen. Das bedeutet, dieser aufsteigende Knoten, der wandert, und zwar ganz konkret bei der Mondbahn, um circa 19 Grad pro Jahr. Und das bedeutet, da kann man jetzt eine Periode ausrechnen, also 360 dividiert durch 19,3. Also es bedeutet alle 18,6 Jahre genau, dann alle 18,6 Jahre wiederholt sich sozusagen das Ganze. Und das Ganze hat aber jetzt auch einen wesentlichen Effekt auf unsere Gezeiten. Wenn wir sich jetzt nämlich vorstellen, also sozusagen, das habe ich jetzt noch nicht dazu gesagt, aber das habe ich jetzt sozusagen implizit vorher schon angenommen, wie ich da von den Partialtiden gesprochen habe. Ja. Also die Sonne hat genauso natürlich einen Effekt auf die Erde und auch die Sonne bewirkt jetzt Gezeitenkräfte und der Mond ebenfalls. Und wir spüren das Summenergebnis auf der Erde. Also man spürt nicht separat das eine und das andere, sondern die Kräfte addieren sich und in Summe wirkt dann sozusagen eine Gezeitenkraft, also je nach Ort, wo man sich sozusagen befindet. Und wir wissen alle aus dem Gezeitenkurs, ja, bei Neumond und bei Vollmond sind die Gezeiten besonders hoch. Ja, und warum ist das so? Na, das ist, weil dann die Sonne, die Erde und der Mond in einer geraden Linie sind und sich sozusagen alle diese Kräfte entweder addieren oder aufheben, je nachdem, und besonders starke Gezeitenkräfte bewirken. Und bei Halbmond, da ist der Mond im rechten Winkel zur Sonne in Bezug auf die Erde, also wenn man sich die Erde in den Mittelpunkt vorstellt, also ihr kennt alle das Bild aus euren Gezeitenkursen, ja, dann sozusagen haben wir hier die minimalen Zeiten, weil sich die sozusagen gegenseitig ein bisschen aufheben. Aber um das jetzt ein bisschen genauer zu erklären, ich habe euch jetzt erklärt, diese Mondbahn ist um die 5 Grad geneigt. Das heißt, auch wenn wir sich jetzt vorstellen, dass wir gerade, sagen wir zum Beispiel Neumond haben, dann haben wir ganz innen die Sonne, dann haben wir den Mond und dann haben wir die Erde. Und die liegen prinzipiell ungefähr in einer Richtung. Aber nicht hundertprozentig, weil es davon abhängt, wie die Lage der Mondbahn gerade ist. Also das bedeutet, der stärkste Gezeitenfall ist, wenn jetzt die Sonne und der Mond und die Erde in einer Linie sind und dabei der Mond sich gerade auf dem aufsteigenden oder absteigenden Knoten betrifft, weil er nur dann noch hundertprozentig in der Linie ist. Im Worst Case ist der Mond 5 Grad darüber, das heißt, er steht nicht wirklich 100% im Mittelpunkt der Sonne, sondern er steht 5 Grad darüber. Das heißt, die Gezeitengeträfte addieren sich schon aber ein bisschen schwächer, als wenn er wirklich hundertprozentig in einer Linie wäre. Und wie ich jetzt vorher schon gesagt habe, haben wir hier eine Periode von 18,6 Jahren. Das heißt, in diesen 18,6 Jahren gibt es einen übergelagerten Gezeitenrhythmus, wo alle 18,6 Jahre besonders starke und dann eben wieder schwächere Gezeiten sind, also nicht ganz so starke, weil diese 5 Grad eben hier schon eine Auswirkung haben. Und, das hat jetzt nichts mit Gezeiten zu tun, aber wenn wir schon dabei sind, das hat auch eine Auswirkung auf die Sonnenfinsternisse. Und da kommt es zu einer Sonnenfinsternis dann, wenn die genau in einer Linie stehen. Und der Fall kann aber nur dann sein, wenn der Absteig, also wenn der Mond gerade eben auf dem oder ganz in der Nähe des absteigenden oder aufsteigenden Knotens ist, weil nur dann sind die wirklich 100% wirklich in einer Linie. Wenn der daneben ist, dann ist der, auch wenn es nur ein paar Grad sind, diese paar Grad machen auf die große Distanz so viel aus, dass es dann eben nicht mehr zu einer Sonnenfinsternis kommt. Das heißt, die Sonnenfinsternisse haben eben so einen 18-Jahre-Rhythmus. Wir sprechen hier von Anziehungskraft und der Mond ist schon ein großes Objekt und der wirkt natürlich auf die Erde und der bewirkt jetzt nicht nur, dass sich unser Wasser da bewegt, sondern der bewirkt, dass sich der ganze Planet sogar bewegt, nämlich dieser Umlauf, diese Schieflage, diese 5 Grad von dieser Mondbahn bewirken auch, dass sich die Erdachse sogar verbiegt. Das heißt, die Erdachse ist nicht hundertprozentig konstant im Weltall, sondern die folgt ein bisschen der Mond, weil der Mond hat natürlich eine gewaltige Auswirkung auf das Ganze und zieht die Erdachse manchmal ein bisschen weiter runter und manchmal ein bisschen weiter rauf. Das ist natürlich nur minimal, aber man kann das berechnen kann das ganz genau berechnen. Man kennt das heute und das hat einen Effekt zum Beispiel auf unsere Polarkreise. Unsere Polarkreise sind ja ungefähr 16 Grad, 32 Minuten im Schnitt, aber das ist nur ungefähr. Und wer sich jetzt schon gefragt hat, warum ist das nur ungefähr? Na, das ist deshalb, weil unsere Erdachse nicht wirklich hier bombenfest angenagelt ist, sondern die folgt dem Mond und die verändert sich jedes Jahr. Und derzeit, also ich habe mir die aktuelle Zahl da herausgesucht, also im Juli 2025 haben wir da gehabt 66 Grad und 33,8 Minuten. Das ist also derzeit der Breitengrad der Polarkreise. Und dann lassen wir den Mond mal ein bisschen beiseite und schauen wir uns das Erde-Sonne-System an. Und auch die Erdbahn ist elliptisch, das wisst ihr wahrscheinlich auch. Es hat hier eine Exzentrizität von 0,016 circa. Das heißt, auch die Sonne ist nicht immer gleich nahe der Erde. Das wandert zwischen 147 und 152 Millionen Kilometer. Das heißt, die Differenz zwischen dem Apogeum und dem Perigeum sind ca. 5 Millionen Kilometer. Das ist also eine ganze Menge. Und genauso wie beim Mond hat das natürlich einen Einfluss, nämlich auch auf die Gravitation. Das heißt, die Gravitation der Sonne ist nicht immer gleich stark bei uns, sondern hängt davon ab, wo auf der Erdbahn wir sich befinden. Bedeutet also, in welcher Jahreszeit wir uns befinden. Und genauso auch wie beim Mond hat das natürlich auch eine Auswirkung auf den scheinbaren Sonnendurchmesser, der dann in der Astronavigation von Bedeutung ist. Ja. Das Perihel, also das ist der Punkt, wo wir am nähersten zur Sonne sind, der ist in unserem Winter, Nordhalbkugel Winter, und zwar ungefähr am 4. Jänner, da sind wir am nähersten zur Sonne. Und das ist auch der Grund, warum die Sonne im australischen Sommer stärker als bei uns ist. Und zwar deswegen, weil wir einfach näher bei der Sonne herbei sind, als umgekehrt in unserem Nordhalbkugelsommer, da sind wir ein bisschen weiter weg. Und auch die Erde taumelt um die Sonne natürlich. Es ist auch die Erdbahn, ist nicht jetzt hundertprozentig angenagelt. Dann hat auch diese Ekliptik und die Lage der Ekliptik dreht sich oder taumelt ein bisschen. Und das Ganze nennt sich Präzession. Und das hat eine Periode von ca. 25.800 Jahren. Also das ist eine ganze Menge. Das heißt, genau genommen sind wir alle 13.000 Jahre dann ein bisschen näher bei der Sonne und sozusagen in der Jahreszeit, ja, und die andere Zeit dann wieder ein bisschen weiter weg, aber das ist sozusagen ein Zeitfaktor, der uns Menschen in unserem kurzen Menschenleben nicht tatsächlich beeinflusst. Was das Ganze allerdings beeinflusst, was vielleicht manche davon interessiert, ist, unsere Erde taumelt und wir haben also sozusagen unsere, in der Astrologie gibt es ja die Sternzeichen, die 12 Sternzeichen, die definiert worden sind. Und zwar sind die so definiert sozusagen, dass die Sonne in diesem Sternzeichen steht. Das heißt, wenn ich also zur Sonne hinaufschaue, natürlich kann ich sie nicht sehen, aber wir wissen trotzdem, dass hinter der Sonne jetzt sozusagen gewisse Sterne sind. Bei Tag kann man die nicht sehen natürlich, ja, aber sie sind trotzdem dort. Dann sind hier gewisse Sterne im Hintergrund und man hat diesen Jahreskreis eben durch 12 definiert und hat mal gesagt, ja, die Sterne, was im Hintergrund sind sozusagen, das ist also das Sternzeichen. Allerdings, was man hier nicht berücksichtigt hat, ist die Präzision, also die Änderung der Erdbahn in Bezug auf den Sternenhintergrund. Und das bedeutet, dass wir ungefähr, also wenn man diese 25.000 oder 26.000 Jahre, von denen ich da gesprochen habe, dann durch 360 dividiert, dann kommt man also ungefähr drauf, dass alle 2000 Jahre sich ein Zwölftel das Ganze verschiebt. Das heißt, der Sonnenhintergrund ist dann ein anderer. Das bedeutet ganz konkret, also die jetzt Aprilgeborenen, so wie ich, die dann wieder sind, sind eigentlich, wenn man es streng genau nimmt, keine Wieder mehr, weil wir jetzt nämlich eigentlich im Hintergrund schon die Fische haben, weil eben diese Erdbahn hier sich hier ebenfalls bewegt. Und dann haben wir natürlich auch andere Planeten in unserem Sonnensystem, die ebenfalls einen Einfluss haben, die vor allem die besonders schweren Gasplaneten, also insbesondere der Jupiter, der ein sehr massiver Planet ist oder der schwerste ist, aber natürlich auch Saturn und auch andere haben ebenfalls einen Einfluss auf die Erde, weil die kommen ja auch manchmal näher und manchmal weiter weg. Und auch hier ist es so, genauso wie beim System Erde-Mond, dass sowohl die Erde als auch der Mond eben nicht der eine um das andere, sondern beide um ein sogenanntes Baryzentrum wandern, ja? Und gesamtheitlich betrachtet, wenn man das gesamte Planetensystem anschaut, wandert auch die Erde nicht um die Sonne herum direkt, sondern um den Massenschwerpunkt von allen Planeten, die sich in unserem Sonnensystem befinden. Wenn man die alle zusammen addiert, dann kommt man irgendwo auf einen Schwerpunkt, der irgendwo natürlich schon in der Nähe der Sonne oder in der Regel auch in der Sonne drinnen ist, aber nicht im Mittelpunkt der Sonne. Und je nach Stand der Planeten, also Jupiter und Saturn, wenn sich die jetzt zum Beispiel auf die gegenüberliegenden Seite sammeln, weil die wandern ja auch, dann wandert dieser Massenschwerpunkt der Erde dieser Massenschwerpunkt des Planetensystems woanders hin. Und das wiederum hat einen Einfluss auf die Umlaufbahn, auf die Position sozusagen der einzelnen Planeten zueinander. Und in dem begründet sich unter anderem begründen sich die sogenannten Milankovitch-Zyklen, von dem Sie vielleicht schon irgendeinmal was gehört habt. Das sind die Zyklen, die nämlich die Eiszeiten verursachen. Und wie gesagt, der Grund dafür liegt in der Astronomie, dass eben sozusagen sich dann die Lage der Erde in unserem Sonnensystem eben verändert. Und dann gibt es natürlich auch noch jede andere Menge astronomische Effekte, die man da jetzt noch wochenlang, glaube ich, ausführen könnte, aber das möchte ich sozusagen also jetzt da mal so lassen. Also das heißt zusammengefasst, die Gezeitenkräfte noch einmal entstehen eben durch die Differenz der Schwerkraft, durch die Differenz der Gravitation an verschiedenen Orten auf dem Planeten, und zwar deshalb, weil in der Gravitationsgesetz die Distanz mit quadratischer Abnahme drinnen ist. Also das ist das dividiert durch R Quadrat, dividiert durch Abstand zum Quadrat, ja. Denkt da an das Rutschen-Beispiel mit der Rutsche, die bergab geht, aber eben nach unten gekurvt ist. Der Mond rotiert auf einer elliptischen schiefen Bahn um die Erde und das hat eben einen Einfluss auf die Gezeiten, weil sich dadurch eben die Gravitationskräfte und dadurch die Gezeitenkräfte ändern. Und durch diese schiefe Bahn des Mondes kommt es dann auch zu eben dieser Taumelbewegung der Erde, die sogenannte Nutation, die eben unter anderem den Polarkreis verschiebt. Und wenn man weiterschaut, die Erde rotiert um die Sonne, aber auch hier haben wir eine elliptische Bahn, die eben ebenfalls Einfluss hat. Wenn man weiter weg ist, hat man weniger Gravitation. Und es gibt die Präzession, eben die Taumelbewegung von unserer, von der Ekliptik, also von der Erdbahn um die Sonne. Ja. Und das alles zusammen, alle diese unterschiedlichen Kräfte und Bewegungen, die nicht alle regelmäßig sind, haben eben Einfluss auf unsere Gezeiten, und das alles erklärt, ihr habt gehört, es gibt hier sehr lange Perioden, das erklärt, warum die Gezeiten täglich anders sind und das Ganze sich über Jahrtausende hinstreckt und sich irgendwann natürlich wieder einmal wiederholen wird wahrscheinlich, aber sozusagen in unserem, sage ich mal, im Vergleich dazu unendlich kurzen Menschenleben, haben wir dadurch jeden Tag mit anderen Gezeiten zu kämpfen und können auch jeden Tag das neu berechnen und brauchen jedes Jahr ein neues Gezeitenhandbuch. Selbiges eben auch noch erklärt, warum die Gezeiten manchmal stärker sind und manchmal schwächer, und darum gibt es manchmal Jahre, wo es eben zu so Jahrhunderthochwassern kommt, wo die Gezeitenkräfte und vielleicht zusätzlich noch ein Unwetter und so weiter passiert, ja. Und dann gibt es wieder Jahre, die sind ein bisschen friedlicher. Damit habe ich euch schon eine ganze Menge erzählt. Jetzt habe ich da noch einen letzten Punkt. Ich sehe schon, das wird ein super Podcast. Dann gibt es noch einen letzten Punkt, nämlich, ich habe ihn auch eingangs erwähnt, die Corioliskraft. Es wurde nämlich entdeckt, dass die Corioliskraft auch einen Effekt hat. Weil, was ich bisher völlig außer Acht gelassen habe, die Wassermassen auf der Erde bewegen sich. Das haben wir schon festgehalten. Also ich habe gesagt, die Erde bewegt sich und die Wassermassen stehen still. Aber es ist eine Frage der Betrachtung. Wenn ich mich auf der Erde bewege, merke ich natürlich nichts von der Drehbewegung der Erde selbst, aber von der Bewegung des Wassers. Und das bewegt sich auf unserer Erdoberfläche. Das bedeutet hier, dass hier Milliarden Kubikmeter Wasser von links nach rechts fließen. Und das tut es nicht einfach nur so, sondern wir wissen aus unserem Wetterwissen, dass es hier eine Pseudokraft gibt, die sogenannte Corioliskraft, die eben durch die Eigenrotation der Erde entsteht. Und man erklärt sozusagen in Meteorologie damit, warum wir eben so Tiefdruck- und Hochdruckgebiete haben, die eben rotieren, die eben diesen Wind bewirken, der sich da im Kreis ins Tiefdruckgebiet hineinbewirkt. Und das gilt natürlich nicht nur für die Luft, sondern das gilt auch fürs Wasser. Das bedeutet also, dass das Wasser nicht einfach so geradlinig jetzt von Osten nach Westen fließt oder umgekehrt, sondern es wird ebenfalls abgelenkt der Corioliskraft folgend, also nicht einfach von Ost nach West, sondern das Ganze rinnt wie bei einem Tiefdruckgebiet im Kreis. Und das wissen wir heute sehr genau, und wir haben das auch beobachtet, weil wir durch hochpräzise Satelliten im Laufe der Zeit untersucht haben, wie hoch das Wasser tatsächlich wo ist, und können also das bestimmen. Das Wasser fließt also in einem gewissen Zyklus im Kreis auf den großen Ozeanen. Ja, also das Ganze wirkt nicht in der Badewanne natürlich, und es wirkt in der Regel auch nicht auf einem See, weil dazu das Wasser viel zu gering ist. Es wirkt so in der Theorie auch auf einem See, in der Praxis ist es aber nicht auszumachen, weil die Wassermassen viel zu gering sind. Man kann die Corioliskraft auch nicht im Waschbecken beobachten, obwohl das manche behaupten, aber das ist eher Zufall. In einem großen Ozean, so wie eben Atlantik oder Pazifik und so weiter, kann man das beobachten. Und so ergibt sich, dass durch dieses Rotieren, durch dieses Fließen des Wassers entstehen jetzt gewisse Punkte, wo besonders hohe Gezeiten sind, und dann gibt es andere Punkte, wo überhaupt keine Gezeiten sind, weil sich das im Schnitt zufälligerweise aufhebt. Und diese Punkte, wo da keine Gezeiten sind, also das wären praktisch gedanklich jetzt die Mittelpunkte dieser Tiefdruckgebiete, die bezeichnet man als amphidromischen Punkt. Und rundherum um diesen amphidromischen Punkt fließt jetzt das Wasser gegen den Uhrzeigersinn auf der Nordhalbkugel herum. Da gibt es eine super Animation, ich habe den Link dazu auf der englischen Wikipedia-Seite unterteilt. Wenn man da weiter runter scrollt, findet man unten dann so ein Video, wo diese Höhen aufgenommen und in einer, also eben durch Satelliten gemessen und in einer Grafik dargestellt worden sind. Das kann ich nur empfehlen. Schaut euch das an, da sieht man ganz genau, diese Bewegung ist sehr schön dargestellt. Ja, und was ich bisher komplett unterschlagen habe, ist ja, dass die Erde ja kein Wasserplanet ist. sondern sich hier Landmassen im Weg befinden, also eben unsere Kontinente. Und die stellen sich dem Wasser natürlich in den Weg und haben einen enormen Einfluss auf das Ganze. Und das bewirkt dann im Endeffekt, dass wir so unterschiedliche Gezeiten haben, dass es hier Orte gibt, wo wir 10 Meter Gezeitenunterschiede haben und dann gibt es andere Orte, wo nur 2 Meter sind. Und der Grund dafür ist sozusagen, dass wir auf der einen Seite haben wir diese amphidromischen Punkte, wo das Wasser so herumrotiert, auf der anderen Seite haben wir aber plötzlich Landmassen, die da im Weg sind, wo sich das Wasser dann plötzlich aufstaut und sammelt und so weiter und sich dort eben besonders hohe Unterschiede eben ergeben. Das sind eben unsere Landmassen und das extra noch einmal bei aller Berechnung, die wir machen können, also mit diesen Partialtiden, von denen ich da gesprochen habe, können wir theoretisch, haben wir ein theoretisches Modell, wie unsere Gezeiten global funktionieren. In der Praxis ist es aber lokal völlig verschieden und von einem Ort zum anderen wieder nochmal unterschiedlich. Und darum gibt es so viele Gezeitentabellen und kann man eben jetzt nicht einfach eine Formel anwenden, wo man ausrechnet, ja, wie wird denn jetzt morgen die Gezeit sein, sondern man hat eben die Landmassen dabei, man hat lokale Beobachtungen dabei und so weiter, nach denen eben die einzelnen Länder natürlich ihr Gebiet kennen und wissen, wie sich die Gezeiten dann unter gewissen astronomischen Voraussetzungen bei ihnen verhalten. Und damit komme ich wieder zum Ende des heutigen Podcasts. Wenn euch das Ganze gut gefallen hat, dann könnt ihr am besten jetzt gleich in eurer Podcast-App auf Like drücken oder ihr könnt mir auf Buy Me a Coffee einen Kaffee spendieren oder natürlich auch auf PayPal und wer möchte, kann mir natürlich auch Bitcoins spenden. Alle Links dazu findet ihr unten drinnen. Denkt vielleicht daran, vielleicht fahrt ihr noch auf Urlaub und braucht eine ausgiebige Seglerlektüre, dann kann ich euch nur mein Buch wärmstens ans Herz legen. Ihr bekommt hier sehr viel Text und ein paar schöne Karten zum Anschauen. Ansonsten freue ich mich natürlich auf jeden Kontakt bzw. Feedback von euch, am besten über bernhard@freeskippers.at per E-Mail. Schaut vorbei auch auf meinem YouTube-Kanal unter youtube.com/@bhseeler oder auf Instagram unter bernhardseeler. Vielleicht auch auf Facebook, wobei ich auf Facebook, wie ich schon öfters erwähnt habe, nicht mehr sehr aktiv bin. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sommer. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Vielen Dank.